Hallo liebe Freunde, wie geht's, wie steht's? Wir sind's wieder, Serkan und Marian von Horrorherz, euer Horrorfrequenz Nummer 1. Bei uns dreht sich heute alles um den Film Keeper, das neueste Werk aus dem Jahr 2025 von Osgood Perkins. Nachdem man fast 10 Jahre nichts von ihm gehört hat, bringt er jetzt innerhalb kürzester Zeit 3 Filme raus, Longlegs, Monkey und jetzt wie gesagt Keeper. Und ich sag's euch ganz ehrlich, diese Filme könnten nicht unterschiedlicher sein. Deswegen seid gespannt auf die heutige Folge. Wir wünschen euch beim Zuhören viel Spaß.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Serkan, wie geht's dir stets? Schön, dich wieder zu hören.
Was geht, Bratte? Marian, wie geht's dir? Schön, dass wir an einem Sonntag wieder zueinander finden für eine neue Horrorherz-Episode.
Ja, freue mich auch. Wir haben jetzt eine Woche übersprungen, weil wir irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, warum haben wir übersprungen, Serkan, die eine Woche?
Alles wieder weil zu kurz wir, war? Ja, kurzfristig hin und her, aber wir wollen ja auch planen, gerade ein bisschen was ein bisschen vor. Ich will noch nicht zu viel verraten und deswegen nehmen wir uns so auch manchmal ein bisschen die Zeit, dass am Ende da auch ein guter Flow wieder reinkommt. Heute mit einem etwas neueren Film und jetzt im Mai kommen ja auch so ein paar echt gute Titel, muss ich sagen. Ne? Da freue ich mich auch schon. Da werden wir wahrscheinlich auch öfters wieder im Kino sein. Und vielleicht den einen oder anderen auch das Mic unter die Nase reiben.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt am 15. Mai Obsession, am 22. Mai Saccharine. Ich glaube, das spricht man richtig aus. Dann haben wir 29. Mai Backrooms und auch Passenger. Also es sind tatsächlich ein paar spannende Filme. Und jetzt fällt mir auch ein, warum wir letzte Woche es nicht geschafft haben aufzunehmen. Wir wollten nämlich, wie gesagt, wir wollen ja ein bisschen auch in neuere Filme einsteigen in Podcast-Jahr 2026. Ohne natürlich die Klassiker zu missachten. Aber wir wollen ein bisschen neueres Kino abfrühstücken und wollten uns daher Lee Cronins The Mummy angucken. Serkan und ich waren am Anfang so ein bisschen abgeneigt, den zu gucken, weil wir uns dachten, okay, diese typische Atomic Monkey Blumhouse-Geschichte so, ne, Conjuring mit einer Mumie. Bis wir irgendwie die ersten Reviews und Kritiken gelesen haben oder so die Headliner mitbekommen haben, weil wir sind ja so welche, die lassen sich ungerne durch Kritiken oder Reviews voreinnehmen oder Trailer gucken schon gar nicht, ne, weil man halt gespoilert wird. Gut, Trailer kommt man manchmal nicht drum herum, wenn man im Kino sitzt. Aber dann haben wir so Vergleiche gehört mit so Evil Dead Rise und sowas, ne? Und da sind wir irgendwie schon ein bisschen aufmerksam geworden. Was spannend war, ist, dass so die deutsche Filmkritiker-Ecke den Film gelobt hat, die amerikanische Filmkritiker-Ecke den Film eher auch zerrissen hat. Wir wollten unser eigenes Bild machen, wollten dafür dann ins Kino gehen und dann lief der Film wieder nur so zu diesen krassesten Mutterbuster-Zeiten um 23 Uhr irgendwo am Alexanderplatz während der Woche und da waren wir einfach raus. Dann gab es Vorstellungen, die waren zwar zu humaneren Zeiten, aber auf Deutsch und neue deutsche Synchros einfach richtiger Abfall und das wollen wir uns einfach nicht antun. Also jetzt nichts gegen irgendwelche Leute, die kein Englisch können und sich deswegen die Filme angucken müssen, aber wenn man Englisch kann und den Vergleich auch ziehen kann, dann merkt man schon, wie krass schlecht die deutsche neue Synchro ist, ne? Und deswegen wussten wir dann nicht so kurzfristig, was wir aufnehmen sollen und haben dann halt gesagt, gut, damit wir irgendwie auch ein bisschen Quality weiter aufrechthalten können, anstatt es aus der Nase zu ziehen, gucken wir mal bei Prime, was wir da finden. Und dann haben wir uns bei Prime für 4,99 Keeper ausgeliehen.
Yes, sir.
Von Osgood Perkins. Wir haben The Monkey gereviewt, gibt es auch eine Folge zu aus dem letzten Jahr. Der war ganz, ganz lustig eigentlich. Hat uns am nächsten Tag
absolut
besser gefallen. Ne? Ja. Longlegs haben wir auch beide unsere Meinung zu. Ne? Gutes und Schlechtes. Und deswegen, ja, Keeper. Und ich würde mal sagen, die drei Dinger können unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Oder wie siehst du das?
Ja, Erstmal danke, dass du das nochmal so schön zusammengefasst hast und meine Gedanken aufgefrischt hast. Ja, du hast recht. Aber ich will einmal die Lanze immer noch brechen. Du weißt, ich habe da eine andere Verbindung zu. Ich finde nicht, dass jetzt per se die deutsche Synchro heute scheiße ist, aber für manchmal wird sich gerade so für Dialogbücher halt echt keine Zeit genommen und das merkst du halt leider. Da sind so eine Übersetzung, kommen halt so ganz weirde Übersetzungen, die durchgewunken werden, mit denen ich auch überhaupt nicht okay bin. Und bei mir kommt es halt noch mit dazu, weil ich halt eben auch oft als Cutter im Atelier direkt vor Ort bin und die eine oder andere Stimme auch kenne, dass ich dann einmal das Gefühl habe, ich sitze im Studio. Ja. Und das ja. Ist so, ich fühle dann nicht mehr den Film so. Und das ist der Grund, warum ich halt sehr oft gerade die neueren Filme mit dir auch unbedingt immer im O-Ton gucken will. Ist jetzt kein Selbsthass, ja. Und ich will, deutsche Sprache ist eine schöne Sprache und funktioniert auch, alle Dude, aber nicht, dass es nachher so falsch noch gewährt wird, so, aber aber jetzt mal anzuknüpfen an den Film selbst, ja, du sagst ja schon, kein Film ist irgendwie gleich bei Osgood Perkins. Kann ich echt unterschreiben, ne? Also, du bekommst immer was anderes bei 12 Monkeys. Nicht 12 Monkeys, The Monkey, wa?
Ja, 12, ja.
The Monkey, genau. Da war es ja eine Adoption von Stephen King, von einer Kurzgeschichte. Ne? Also, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher zu directen, wenn du so eine Leitlinie hast, an der du so irgendwie langhandelst. Aber er hat versucht, das auch noch so ein bisschen eine Portion Humor noch mit reinzubringen. Wir haben eine tolle Episode darüber gemacht. Und jetzt haben wir hier einen unserer Lieblings-Subgenres eigentlich, denn Keeper ist ja eher so ein Folk-Horrorfilm. Und zumindest wird er so betitelt, auch bei IMDb. Mhm. Mal sehen, ob er gegen einen anderen, nochmal anzuknüpfen, Titel in Mai auch konkurrieren kann. Nämlich, du hast noch einen vergessen, Hokum, auf dem ich auch echt Bock habe.
Mhm. Ja,
mit Adam Scott, der ja auch ganz kurz bei The Monkey mitspielt.
Ja, voll. Sag mal ganz kurz mal auf Osgood Perkins zusammen. Der hat jetzt 2025 The Keeper und The Monkey rausgebracht, 24 Long Legs. 2020 hat er dann Gretel und Hänsel rausgebracht. Also das stimmt nicht, was ich eben gesagt habe. Der hat 5 Jahre bis zum nächsten Projekt gebracht. Zwischendurch hat er nochmal eine Folge Twilight Zone gemacht. 2016 I Am the Pretty Thing That Lives in the House und 2015 Die Tochter des Teufels. Hast du Gretel und Hänsel oder die anderen beiden Filme gesehen?
Gretel und Hänsel habe ich gesehen, liegt ein bisschen zurück. Mhm. Und ja, eigentlich ein ganz guter Film. Und ich weiß nicht, willst du auf was hinaus, bevor ich jetzt wieder ins nächste Thema gehe?
Naja, also ich wollte ein bisschen drauf hinaus, weil das wäre ja mal ganz interessant gewiss zu wissen, wie die anderen Filme so sind im Vergleich zu den neueren, die wir jetzt gesehen haben. Ich habe nämlich auch Gretel und Hänsel gesehen und die Atmosphäre und das Setting und sowas könnte ja irgendwo an Keeper anschließen.
Ja,
und zu den anderen beiden Filmen kann ich halt nicht sagen, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus.
Nee, das nicht, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe jetzt Gretel und Hänsel und jetzt die drei neueren Vertreter, die wir jetzt gerade aufgetischt haben oder besprochen haben. Mhm. Aber ich finde halt, dass bei all den Filmen, die ich von Osgood Perkins jetzt immer so gesehen habe, denke ich mir immer so, wow, so viel Gutes in diesem Film. Mhm. Und dann aber trotzdem immer so im letzten Viertel oder so, denke ich immer so, naja, doch nicht so ein guter Film. Ich keine Ahnung, so, also vielleicht jetzt auch ein bisschen ungerecht, nicht so ein guter Film, aber irgendwas fehlt immer so, finde ich so, dass ich sage, jetzt ist er, das ist ein geiler Film, das ist ein, der ist jetzt wirklich Hammer oder so.
Ja,
ich weiß nicht, wie du das so empfindest, das war immer jetzt zuletzt
der
Eindruck, den ich immer hatte bei ihm.
Also Longlegs, also Gretel und Hänsel fand ich auch ganz okay, so Mittelmaß, ne?
Ja, genau.
Longlegs hätte er am Ende nicht so krass ausgeschweift und nicht versucht, irgendwie noch diese und diese und diese Ebene einzufügen, wäre es ein echt cooler Film gewesen, aber das hat dann irgendwie so ein bisschen am Ende, dass er halt versucht hat, hier noch Satan und die Hölle und Supernatural und so mit einzubauen, hat es dann leider für mich ein bisschen gekillt so. Monkey hat mir besser gefallen, weil der ist, was er ist.
Und ich kann mich noch daran erinnern, jetzt wo wir gerade drüber reden, bei The Monkey, das war ja, ist ja crazy, weil der hat ja eine richtig krasse, also die Eltern, also erstmal Vater Anthony Perkins, ne, Psycho, Legende. Und dann seine Mom ist gestorben, war Passagier in den American Airlines Flight 11 vom 9. September 2001.
Stimmt.
Ja, super
haben wir crazy. Darüber geredet auch.
Ja. Ja, super crazy. Und sein Vater ist, glaube ich, auch an einer Krankheit gestorben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, Krebs oder AIDS, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auch ganz, ganz tragisch. Und und dann hat er noch so zum Interview gesagt zu The Monkey, dass das seine Art ist, mit dem Tod umzugehen, das mit Humor oder dem mit Humor entgegenzukommen, weil man es anders irgendwie nicht tackeln kann und der anders irgendwie nie auf diese herben Familienverluste klargekommen wäre. Und jetzt haben wir halt Keeper, der jetzt irgendwie in eine ganz andere Richtung schießt. Es kommt mir irgendwie so vor, als ob da irgendwie alle einmal den Slow-Motion-Button gedrückt haben und diese Geschichte aufgesetzt haben. Wie ging es dir denn so, wenn man jetzt mal über das Intro redet und den Anfang vom Film?
Also ich finde, eine Sache, die mir bei Osgood Perkins halt immer so auffällt, ist auch, dass er immer, das was du bei Longlegs gerade auch gesagt hast, dass er manchmal einfach zu viel bedienen möchte. Und noch eine Komponente und noch etwas und nochmal on top, ne, noch eine interessante, irgendein anderer bekannter Trope, den man schon woanders gesehen hat. Ja, mhm. Und das dadurch wirkt es manchmal so ein bisschen unausgewogen. Und ich gebe dir recht, so jetzt zurückblickend, The Monkey finde ich den rundesten Film so. Ja, also der so in sich geschlossen, so in seiner Art einfach, ja, für sich steht und auch nicht versucht, zu viel zu sein. Vielleicht liegt es aber eben auch daran, ne, dass er halt hier eine Skriptvorlage hat, beziehungsweise ein Buch halt, meine ich. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht macht das den Unterschied, aber The Keeper geht hier auch wieder in eine andere Richtung. Hier gibt es ja auch so also ein paar, es geht auch um Vertrauen. Ja, und auch Vertrauen gegenüber Männer auch so ein bisschen, die Männerwelt auch.
Es geht um Vertrauensmissbrauch auch.
Ganz genau, genau. Und nur mal ganz kurz zum Plot. Ganz kurz wirklich nur zusammengefasst. Ein romantischer Jubiläumsausflug in eine abgelegene Hütte wird unheimlich, als eine dunkle Präsenz auftaucht und das Paar gezwungen ist, sich der unheimlichen Vergangenheit des Anwesens zu stellen. IMDb jetzt, ja, aber sehr kurz gefasst.
Du, und an der Stelle kann ich einfach nochmal sagen, das wird hier eine Spoiler-Folge werden, ne, das sprechen wir bewusst aus, weil der Film eben noch nicht ganz so alt ist, wie gesagt, aus dem Jahr 2025. Und ich würde vorschlagen, Serkan, wenn du irgendwie Trivia-Facts hast zu dem Film, ich habe wirklich nicht auch so viele finden können, dann können wir jetzt erst ein bisschen Trivia machen und dann sprechen wir so offiziell Spoilerwarnung raus und dann wird es sich doch anbieten, auch einfach mal in den Film reinzugehen, um einfach mal drauf einzugehen und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr habt dann in dem Moment die Gelegenheit, die Folge weiterzuhören, wenn es euch egal ist oder eben den Film gucken zu gehen für 4,99 bei Prime oder für einen 10er auf Blu-ray von Amazon und dann zurückzukommen, nachdem ihr den Film gesehen habt. Sounds good?
Ja, kann man so machen, ne? Ich weiß jetzt nicht, Trivia habe ich da jetzt auch nicht so wirklich viel gesehen.
Ich auch nicht. Also was ich sagen kann, Budget 6 Millionen Dollar, hat ein bisschen mehr als 6,2 Millionen Dollar eingespielt. Ist eine kanadische Produktion, also in Kanada gedreht. Osgood Perkins versucht seit ein paar Jahren schon die kanadische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Also der will Kanadier werden offiziell. Ist der dritte Film produziert von Neon Pictures, der dritte oder der zweite, ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher. Ich meine aber gehört zu haben, dass der so einen Deal mit denen hat, so einen Three-Movie-Package-Deal und die dann macht. Ja, und von daher kann man gespannt sein, was da noch kommt. Und das ist eigentlich wirklich alles, was ich über diesen Film an Trivia wiederzugeben habe. Also ich konnte wirklich echt wenig finden. Wie sieht es da bei dir aus? Konntest du noch ein bisschen
ja,
was
Nee, also sind nur so ein paar Sachen, die interessant waren, jetzt so was Schauspielerin angeht. Da haben wir wieder die Tatjana Maslany, die auch bei The Monkey die Mutter gespielt hat. Die ist halt auch wieder hier vertreten und spielt ja auch die Hauptrolle.
Ja, cool.
Genau,
ja.
Wir haben Joseph Sutherland, also der trägt den Nachnamen nicht einfach so, sondern ist halt auch wirklich ein Sohn von Donald Sutherland. Mhm. Aber ich glaube, die haben nicht die gleiche Mutter wie Keith Sutherland und sind, aber man hat mal auch schon hier und da mal gesehen, ne? Und ansonsten andere Schauspieler, ja, ohne jetzt Disrespekt zu geben, ist jetzt hier kein Name, wo ich sage, wow, den an den muss man sich erinnern und den haben wir schon sehr oft gesehen. Das sind so die Main Characters hier. Der Bruder wird noch gespielt von Birgit Turton. Das ist dieser Bruder ist er ja nicht, der Cousin, ja, denn ganz genau. Ne? Aber das ist ja oft so, dass Regisseure ja auch immer wieder zurückgreifen auf so ihre Lieblingsschauspieler, mit denen sie gut zusammenarbeiten können. Das macht ja auch immer Sinn. Und Russell Sutherland ist übrigens auch Kanadier. Ja, ich wusste das gar nicht, was du gerade gesagt hast, dass er da versucht, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Aber scheinbar hat er so schon seinen Tribe da aufgebaut, so um sich rum. Und ich sehe gerade Tatjana Maslany, auch gebürtige Kanadierin, ja.
Na, siehste. Ich
bin richtiger Ahornsirup-Fan, ja.
Richtiger Eishockey-Film, ey.
Ja. Ja, also wir haben halt ein ganz geiles Setup, ne? Vielleicht dazu nochmal gesagt, das ist jetzt auch so, dass ich immer finde, dass er vom Ton und von der Kamera und von der Cinematografie eigentlich immer einen echt geilen Style hat, ne? Das müssen wir aber auch dem Cinematografen, mit dem er zusammenarbeitet, verdanken. Das ist Jeremy Cox, relativ junger Kameramann und Cinematograf, der auch bei Longlegs und auch bei The Monkey mit am Werk war. Mhm, und ich finde so stilistisch so dieses, so ein hazy Look, so immer, weißt du, was ich meine, so weich gezeichnet, so hat es so manchmal so ein bisschen. Und ich fand jetzt ganz geil, Kamerafahrten, um das jetzt gleich mal das Positive so vom Technischen auch zu bewerten, halt, ist interessante Kamerawinkel, die so ja beim Horrorfilm auch manchmal echt wichtig sein können, so wie, ne, wenn irgendwas. Ja. Eine Entity irgendwie ist, die einen irgendwie beobachtet oder irgendwas Geheimnisvolles, das haben die ganz gut in Szene gesetzt. Das kann ich hier auf jeden Fall auch wieder, die Handschrift wieder erkennen und das macht den Film, wertet den Film auf jeden Fall auf. Storytechnisch, wie fandst du das jetzt so, die Story?
Ja, Story fand ich von der Prämisse her eigentlich recht interessant. Ich würde jetzt mal an der Stelle einfach nur die Spoilerwarnung aussprechen, Leute. Also 4,99 bei Prime. Gönnt euch, wenn ihr Osgood Perkins-Fan seid, wenn ihr auf langsame, atmosphärische Filme steht. Mhm. Ne? Wenn euer TikTok- und Instagram-Gehirn noch dazu in der Lage ist, so eine Filme aufzunehmen. Ist mir schwer gefallen. Ne? Obwohl ich ja kein Insta- und TikTok-Gehirn habe, weil ich die Apps einfach auch nicht habe. Aber egal. Ja, wie habe ich die Story aufgenommen? Also vom Ding her fand ich eigentlich die Prämisse eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre und wir kennen ja auch schon so die Stile, auf die wir so stehen bei einem Film. Ne? Und dementsprechend weißt du ja auch, dass ich zum Beispiel The Witch von Robert Eggers als einer meiner Top 3 oder Top 5 Horrorfilme ansehe. So, ne? Und der lebt halt da auch von der Kameraarbeit, von langen Aufnahmen davon so Atmosphäre einzusaugen und so. Und deswegen fand ich the premise von diesem Film eigentlich relativ interessant. Ne? Du hast halt ein Pärchen, die gehen in den Wald, um ihr einjährige Beziehung zu feiern. Ne? Also die Beziehung ist halt ein Jahr alt, ihr wisst, was ich meine. Fahren in so ein Haus, um ja, das dort zu feiern und werden von irgendwelchen Entities heimgesucht, ne? Man hat es schon das ein oder anderen Mal des Öfteren hier und da schon mal gehört. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass hier jemand das Rad neu erfunden hat. Ne?
Nee.
Aber egal, es kommt ja auch immer darauf an, wie man das erzählt, wie man das aufbaut. Und was ich immer ganz spannend finde, was mich immer catcht, sind so coole, spannende Charaktere, ne? Die nicht unbedingt
irgendeine Charakterentwicklung vollziehen müssen, aber die, wie gesagt, die halt Spannung, die halt den Film tragen. Ne? Und von daher habe ich mir den Film dann halt angeguckt. Das war Freitagabend, circa 22 Uhr, bin zu Prime gegangen, 4,99, Klick, to rent, let's go, habe mir den Film angeguckt und fand die Aufmachung erstmal ganz spannend mit diesen verschiedenen Frauen, die gezeigt worden sind, in verschiedenen emotionalen Phasen, wo du auch irgendwie am Kostüm, am Outfit gemerkt hast, dass es sich hier um verschiedene Jahrzehnte handelt. Und das hat die Story wiederum relativ spannend für mich gemacht, weil ich natürlich wissen wollte, okay, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Und ich konnte mir die Punkte in meinem Kopf selber nicht direkt verknüpfen. Es hat ein bisschen gebraucht bei mir. Und dann hat die Story für mich auf einmal eine ganz andere Wendung genommen, weil ich natürlich jetzt auch die Werke von Osgood Perkins kenne, ihn selber als Regisseur kenne und weiß, dass es jetzt halt kein Regisseur ist, der versucht, einen Tiefsinn bei Filmen zu finden, auch wenn es jetzt nur The Monkey ist, in Anführungsstrichen, aber auch da hat er sogar einen Tiefsinn. Ne? Wie ich habe gerade erzählt, wie tragisch das mit seinem Elternhaus abgelaufen ist da. Ja, und von daher bin ich in den Film mit einer ganz guten Erwartung, hohen Erwartung rangegangen und ja, wurde ich enttäuscht, würde ich jetzt an der Stelle noch nicht sagen, aber hat erstmal ganz gut angefangen für mich, der Film.
Ja. Ja.
Wie schaut's bei dir aus? Kannst du so ein bisschen nachvollziehen, was ich gerade so wiedergegeben habe?
Ja, ja, absolut. Also, weil ich den ja erwähnt habe, den Jeremy Fox, der alte Junge, der hat halt eine gute Stilistik und diese Kamerafahrten, auch so als diese Holzhütten einziehen und diese Wesen, diese Schatten dort darum geistern, man kann ja erstmal nur erahnen, man weiß noch nicht, worauf man sich einlässt, aber man sieht es teilweise eben aus dieser Sicht der Schatten. Ne? Und das ist dann immer aus so einem ganz engen Winkel. Klar, muss man auch nochmal die Holzhütte auch sagen, auch wirklich wahrscheinlich echt geil gescoutet, diese Holzhütte, die ja so wirklich wie so ein Architektenexperiment schon fast aussieht, so ein bisschen, ne? So sehr so avantgardistisch oder wie man das nennt, ne? Also so wirklich modern, obwohl es halt eine Holzhütte ist. Und fand aber auch geil so eben mit den Charakteren, die man nicht sieht, nämlich die Freundin auch von der Liz, die dann halt sie auch so ein bisschen ausfragt und so, ach du bist ja, und jetzt gehst du da mit ihm zusammen, ach der hat doch bestimmt eine Familie, Alter. Der versucht sie traut nämlich ihren Typen da noch nicht so ganz, ne, den Malcolm, genau. Und ihre Freundin ist da auch, ja, wie Freundinnen immer sind, so warnt sie halt natürlich auch schon und sagt so, ey, da stimmt irgendwas doch auch nicht mit dem. Und sie so, ja, weiß ich, aber ich lasse mich jetzt trotzdem drauf ein, ne? Und so ist es halt auch, wenn man, also ich habe ja mit meiner Frau gemeinsam geguckt und die hat gesagt, Mann, statt sie einfach abhaut. Ja, aber nee, ist ja oft so, du willst ja, wenn du jemanden irgendwie gern hast, du willst ja das Gute in dem sehen, ne? Und das du willst einfach nicht wahrhaben, vielleicht auch, weil du Warnsignale siehst. Und so baut sich das so ein bisschen auf. Man kann es erahnen, aber man weiß halt noch nicht so wirklich, geht es jetzt so in die Psycho-Richtung so? Ist er halt irgendwie ein Typ, der sie da irgendwie dann nachher im Keller irgendwie festhält? Oder sind irgendwelche noch im Keller? Diese Schatten lassen natürlich so ein bisschen was erahnen, aber bis dahin fand ich den Film, und es war ja so das erste Viertel, fand ich ihn sehr stark eigentlich so.
Ja, voll. Jetzt, wo du es sagst, das Haus spielt wirklich eine verdammt wichtige Rolle, weil das kam mir auch ein bisschen so vor, also wie gesagt, da auch wieder Lob an die Kameraarbeit, dass, obwohl es nicht so war, aber hat es so den Eindruck von so ein bisschen so einem Labyrinth erweckt, weil du halt noch viele unbekannte Ecken hattest, aber diese Ecken waren einfach nur Stellen im Haus, die verwinkelt waren und die nicht beleuchtet waren, wo halt Raum war für eine eventuelle Entität sich aufzuhalten. Unbemerkt. Ne?
Stimmt.
Ne? Und das fand ich ganz cool, jetzt wo du es sagst. Und die Freundin am Telefon, ja, das waren natürlich auch so die ersten Warnzeichen, ne, von ihr. Ne? Man eventuell, ich weiß jetzt nicht, ob herauszuhören war aus den Gesprächen zwischen ihr und ihrer Freundin am Telefon, ob sie Malcolm schon mal kennengelernt hat live. Alles, was sie weiß, ist, dass die jetzt ein Jahr zusammen sind und das Einjährige quasi zelebrieren. Die Freundin ist sich davon überzeugt, dass Liz liebt ihn und will unbedingt ein Kind von ihm. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, ach, du bist doch sicherlich nur seine Side-Freundin. Der hat doch irgendwo Frau und Kinder, ne? Bla, bla, bla. Und ja, die beiden fahren halt ins Haus. Und ich habe hier ein bisschen Midsommar-Vibes verspürt. Aber nicht jetzt, was thematisch angeht, sondern ich sag dir warum. Du weißt doch noch die Situation in Midsommar zwischen Florence Pugh und ihrem Boyfriend, ne? Wie aber die Relationship so richtig so awkward war. Man versucht sie irgendwie am Leben zu erhalten, ne? Auf Zwang sowas. Und mir ist schon relativ früh in Keeper aufgefallen, dass er sehr verhalten war gegenüber ihr. Also dafür, dass sie schon ein Jahr zusammen waren und er ihr schon auch auf der Autofahrt schon viele, viele Zeichen gegeben hat, dass er eigentlich nicht die Liebe wiedergibt, wie sie gegenüber ihn hat, aber ihr dann diese Zeichen auch, die er ihr schon auf der Autofahrtlände gegeben hat, ja, relativ ignoriert hat. Ne? Dass das quasi so eine Liebe der Einbahnstraße ist. Ja. Und ist dir das auch aufgefallen? Also da hatte ich so ein bisschen dieses unbehagene Gefühl, so nach dem Motto, ja, ne, natürlich auch viel Kameraarbeit, ne, wenn zum Beispiel, die haben Händchen gehalten auf der Schaltung vom Auto und er zieht seine Hand weg. Und ignoriert ihren Blick und sie sucht so seinen Blick aber er gibt ihr nicht wieder, ne, dass er auch sehr viel Desperation nach Liebe bei ihr war, aber nicht wiedergegeben wurde von ihm.
Ja, das stimmt. Also insgesamt, ne, diese nicht wiedergegebene Liebe schon, aber so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, jetzt nur im Nachhinein, wenn du das sagst, aber hast recht, ja, es gab so Anzeichen, dass man gemerkt hat, dass es sehr einseitig ist. Sie wünscht sich sehr, dass sie da endlich den Safe Haven hat, den Mann an ihrer Seite, mit dem sie dann ihr Leben weiterleben kann, gemeinsam und eine Familie aufbauen kann. Und er wirkt sowieso so ein bisschen halt auch offensichtlich halt auch ein bisschen älter, mehr settled und es ist halt dadurch auch schon sehr glaubwürdig, dass der vielleicht eben schon eine Familie hat, ne? Und und das ist ja auch so, er hat auch so eine gewisse Distanz, die er auch bewusst auch immer aufbaut, ihr auch nicht immer alles erzählt. Und dass er halt eben deren Dog ist, das ist halt eine gute Erklärung, warum er auch ab und zu mal ganz schnell irgendwo hin muss, ne, weil er irgendwie ins Krankenhaus muss, weil er da irgendwie mit Krebskranken irgendwie arbeitet, das blitzt ja dann später auch nochmal durch. Lustig, also bis dahin fand ich es halt sehr geil, als man dann auf dem Tisch noch gesehen hat, oder ja, so ein Willkommensgeschenk von the Housekeeper, die ja da anscheinend immer in diesem sehr verlassenen, also wirklich sehr, sehr verlassenen, mitten im Wald ist ja dieses Haus und sonst nichts. Und genau, und dann ist da diese Geschenkbox und da ist offensichtlich wohl ein Kuchen drin, aber es ist so irgendwie auch sehr, so ein Herz so mit Schokolade so raufgemalt und irgendwie so eine Fingerprints drauf. Irgendwie sah es auch so ein bisschen komisch aus. So, ja?
Bisschen räudig. Ja. Wie gesagt, also die kommen ins Haus und es fängt ja direkt an, komisch zu werden. Also sie kommt ins Haus und sie fängt ja sofort an, irgendwelche Stimmen zu hören und malt so ne, haucht so gegen das Fenster. Malt dann so ein Herz auf die Wand, ne, in ihrem Hauch, der da ist, und das wird dann auch irgendwie wiedergegeben, als sie in der Badewanne liegt und hört die ganze Zeit irgendwas. Also es wird direkt, you know, okay, something's cooking in here, und dann hast du den den Schokokuchen da, und diese komische Situation zwischen den beiden beim Essen mit dem Fisch, ne, der ja auch so ganz strange in Szene gesetzt wurde, ne, vom DOP.
Absolut.
Und es wird Wein getrunken und es wird gelacht und dann heißt es auf einmal, du musst unbedingt diesen Schokoladenkuchen von unserer Haushälterin probieren, der ist wahnsinnig lecker. Und sie dann
Moment,
so,
Moment, bevor du weiter sagst, da muss ich noch dazwischen grätschen, ja. Weil bevor es ja zu dieser Kuchentestprobe kommt, ja, kommt ja Darren, also der Cousin wohl, es klingelt plötzlich und klopft an der Tür, die sind da abends am Wein trinken und so weiter und dann wer klopft denn da? Und ist auch ein bisschen, ja, spooky, weil mitten im Wald und dann sagt er, oh, der ist ja ganz schön hartnäckig, macht unten die Tür auf und dann kommt halt Darren, der Cousin, und dann kommt der mit seiner Freundin, sie ist ein Model, auch gleich so ganz klar machen, ja. So eine sehr hübsche osteuropäische Dame im Minka, also zumindest sieht sie nicht nur so aus, sondern stellt sie auch so vor, wie die versteht eh nichts. Ja, die kann es nicht reden.
Die kann kein Englisch.
Die kann kein Englisch, kann sich ruhig auslassen und über sie lästern, wie auch immer. Also er benutzt sie halt und redet auch so wie so ein Püppchen. Und dann gibt es diesen kleinen Moment, wo sie, Liz, dann mit der Minka dann alleine nämlich sitzt, weil nämlich der Cousin Darren, der nämlich Malcolm so raus mit dem Kopf sagt, komm mal mit. Wir müssen mal unter vier Augen ganz kurz sprechen. Mhm. Das Gespräch kriegen wir nicht so wirklich mit, ne? Aber irgendwas ist da am Köcheln und irgendwas soll sie halt nicht mitbekommen. Und dann sagt diese Minka zu ihr nur, the cake, ja, der Kuchen, tastes like shit. Ja? Also, voll, ja. Und es sieht ja auch so braun, mit so braunen Flecken aus, also ich habe kurz gedacht, nicht, dass das irgendwie buchstäblich so wirklich wörtlich gemeint ist, ja. Man weiß nicht, was es ist, und dann hauen die halt ab, ne? Wieder in die Nacht, das Pärchen, die ungebetenen Gäste. Und du bist dran. Kuchen. Kostprobe.
Ja, Kostprobe Kuchen, ne? Und dann, ja, dann kommt er so an. Und dann kommt er an und sagt, du musst jetzt unbedingt als Nachtisch diesen Kuchen probieren. Und sie dann so zu ihm so, I hate chocolate. Und dachte ich mir auch so, okay, sollte dir das nicht, wenn ihr jetzt irgendwie schon ein Jahr zusammen seid, irgendwie nicht mal aufgefallen sein, dass deine Freundin keine Schokolade mag, ne?
Stimmt.
Aber er besteht drauf, ne, muss diesen Kuchen probieren und sie probiert ihn und nimmt ein Stück, nimmt ein zweites Stück und that's it quasi, ne. Dann geht man schlafen irgendwie. Ich glaube, sie will ihn irgendwie noch verführen, aber er hat irgendwie keinen Bock. Ne? Ist auch wieder so Situationen, wo ich mir denke, nee, stimmt, sie will ihn verführen, will mit ihm schlafen, weil die Stimmung ist gut, die haben Wein getrunken und sowas, ne? Und er sagt dann mitten, als sie so, sie will so seine, sie zieht zu seinen, sitzt auf ihm, zieht seinen Gürtel aus. Also du weißt, worauf es jetzt, wenn die Hose rund, du weißt, worauf es jetzt hinauslaufen wird. Und er dann so, oh, the chocolate cake, the Schokolade.
Ja, yeah. Der ist wichtiger.
Ja, der ist jetzt wichtiger. Ne? Man kann nicht warten, so nach dem Motto. Ne? Ja. Wo das natürlich auch schon so, mach das mal irgendwie zu einer Freundin oder zu deiner
echt
Frau so, weißt du?
So, ja.
Ja, ne, so mach das mal, bring es einmal und du siehst die Frau nie wieder, ne? Zeichnet ja wohl klar sowas. Dein scheiß Schokoladenkuchen, ich will Sex und du willst jetzt Schokoladenkuchen, what the fuck so. Also die Zeichen sind mehr als offensichtlich, ne, dass er keinen Bock auf sie hat oder sie oder wie gesagt diese Einbahnstraßenliebe, die wir vorhin angesprochen haben. Und und dann gibt's halt den Kuchen und am nächsten Tag oder er kriegt dann einen Anruf und, oh, ich muss jetzt ganz dringend ins Krankenhaus. Ne? Eine Patientin liegt im künstlichen Koma und wir wollten sie jetzt eigentlich rausholen aus dem künstlichen Koma, aber sie wird nicht wach. Deswegen Notsituation, ich muss jetzt los. Ist es okay, wenn du hier alleine bleibst?
Ja, ja. Und es wurde ja auch schlimmer. Denn, er will ja abhauen, denn, weil ne, Mrs. Perkins oder irgendwie, den Namen konnte ich mir jetzt nicht mehr genau merken, aber irgendwas mit P, weil den erwähnt er auch extra. Und sagt, ja, die Krebskranke und da geht halt nicht anders, ich muss halt los. Und bei ihr fängt es gerade an mit den Stimmen und mit den Schatten und so noch viel schlimmer zu werden und sie sieht es immer mehr. Und du hattest ja gerade gesagt, dieser leckere Taste-like-Shit-Torte, ja.
Ja.
Wo sie ja nicht auf Schoko steht, sie kriegt ja dann nochmal so eine Cravings nachts aus dem Nichts, ja.
Sie wird magisch angezogen vom Kuchen.
Von diesem Kuchen, genau. Und das ist ja auch so, meine Frau meinte auch, ey, wie krass eklig kann man bitte einen Schokoladenkuchen machen, ja? Weil sie frisst den dann auch so und schmiert den sich so um den Mund und ist dann nachts so vergreift sich nochmal an dieser Schokotorte so, ja? Und ja, ja klar, Ekel und Horror.
Komplett, Hast du, ja. Hast du in der Schokotorte drin irgendwas Ekliges gesehen oder sah die für dich völlig normal aus
im Inneren? Das wollte ich dir, ey krass, das wollte ich dich gerade auch fragen, weil ich habe auch versucht, so mit meiner Frau genau was zu identifizieren und ich meinte dann irgendwie, sind es Innereien und diese, nee, ist ein Finger, glaube ich. Ja, aber ja. Eigentlich sieht man nicht wirklich was. Da spielt so ein bisschen der Kopf mit uns durch, so, ne? Aber ja, irgendwas. So, ne? Ja, also wir wissen es halt nicht. Es kann auch eine Erdbeerfüllung sein. Es war auch sehr dunkel, man hat es nicht gesehen. Das Ding ist halt, wie du gesagt hast, ne, Malcolm haut dann ab und sie ist gerade voll lost und find's eigentlich nicht so geil, dass sie da, dass er sie da mitten im Nirgendwo in dieser tollen Holzhütte mit den ungebetenen Gästen alleine lässt, ne?
Ja, ja. Voll, ja. Ja, genau. Und lässt sie dann volle Kanne alleine, aber auch aus gutem Grund, wozu wir gleich kommen. Denn sie fängt dann auf einmal ganz krass irgendwie zu trippen und hat irgendwelche Flashbacks. Und die Flashbacks, die sind halt dann darauf bedacht, dass irgendwie, wir erzählen die Geschichte von vor irgendwie 200 Jahren, dass dann auf einmal eine Frau, die Liz sehr ähnlich aussieht, irgendwie im Wald ist und es am Ende führt es darauf hinaus, ich meine, wir sind ja in der Spoilerwarnung, ich denke mal, wir können auch jetzt ganz kurz mal den Abriss machen zur Folge, um dann halt unsere, ja, wie wir den Film interpretieren, ja, welche Zeichen man deutet und sowas, ne?
Ja.
Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich dachte mir vor der Folge so, okay, ich muss mir jetzt ganz schön was hier aus der, also ich bin jetzt einfach nur wirklich blutehrlich zu euch, Leute, ja, für alle, die gerade hier zuhören, weil ich musste mir, nachdem ich den Film geguckt habe, habe ich den Fernseher aus, schlafen gegangen, habe Serkan eine Sprachnachricht geschickt, meinte so, ey Bro, irgendwie fand ich den Film nicht so geil, ne, aber es ist ja, wie es oft bei mir ist, ich muss auch so einen Film ab und an erstmal wirken lassen, Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag dann eine neue Meinung drüber bilden. Aber ich fand den noch immer irgendwie, hat er mich nicht so ganz gecatcht so. Und dann dachte ich mir vor der Folge so, ey, ich muss mir jetzt echt was aus der Nase herausziehen, um irgendwie hier 60 bis 90 Minuten Podcast-Folge zu füllen, ne? Und habe mir dann halt ein Video angeguckt zum Film. Wir haben jetzt ja gerade kurz gesprochen, bevor wir aufgenommen haben. Wir haben beide das gleiche Video gesehen und da gibt es natürlich ganz spannende Herleitungen, Ableitungen zum Film. Und die haben den Film dann wieder auf einer interessanteren Ebene für mich gemacht, weil er auch viel mit so Mythology, Folklore zu tun hat, was ihn für mich dann wieder hin zu einem Folk-Horror-Film macht, weil das, obwohl er es davor nicht getan hat. Verstehst du, was ich meine? Ne?
Ja, ja, ich verstehe, ne? Was du meinst. Also ich bewerte ihn auch, ich würde ihn jetzt nicht so einen ganz klaren Folk-Horror Label geben, aber kommen wir gleich noch zu.
Kommen wir gleich zu, genau. Und deswegen, das wollte ich jetzt nur mal kurz mit euch teilen, so, bevor wir dann jetzt drauf einsteigen, weil im Prinzip geht es darum quasi, dass wir uns in einer Situation befinden, dass diese beiden Brüder, Malcolm und Daryl, ich meine, ich hau jetzt einfach mal los, Serkan, ne? Oder willst du noch irgendwas davor sagen, bevor ich jetzt den kompletten Plot
Ich finde es schon gut, so dass du es jetzt machst, weil sonst würden wir daran verfallen, dass wir jetzt wieder von Szene für Szene abarbeiten. So. Ja, von daher ist gut.
Let's jump in. Also es geht quasi darum, dass Daryl und Malcolm, also die beiden Cousins, schon über 200 Jahre alt sind. Man sieht quasi ein Flashback, wie sie im jugendlichen Alter sind, vielleicht so 12, 13, 14 sowas. Und mit seiner Muskete durch den Wald laufen, weil sie schon des Längeren eine Frau beobachtet haben, die bei Vollmond an so einem Fluss nackt tanzt. Ne? Und wir wissen ja alle, was das gerne mal bedeutet, ne? Dass hier irgendwas Spirituelles, irgendeine Magie, Witchcraft im Spiel
Hexe.
Ist. Ne?
Einfach eine Hexe.
Einfach eine Hexe, genau. Und wir wissen ja alle, dass das damals in den ein oder anderen religiös fanaten, extremistischen Kopf nicht gepasst hat, wenn sich Menschen anders verhalten haben. Und dementsprechend haben sie halt dann diese Hexe aufgesucht und sie war schwanger dann, hat wieder da irgendwie sich nackt gebadet. Haben sie dann angeschossen und haben sie dann als so gefesselt und gefangen genommen und im Schweinestall bei sich auf dem Bauernhof eingesperrt.
Mit einem Kopfschuss, aber dann am Ende auch begnadigt.
Nachdem sie Wesen gebärt hat. Sie war ja schwanger und hat dann Creatures gebärt. Das sind die Creatures, die sich quasi dann im Haus befunden haben. Ne? Und daraufhin haben die beiden Jungs ihr den
Muskete angelegt, auf die Schläfe gelegt und abgedrückt, um ihr Leben zu beenden. Was dann passiert ist, ist Folgendes, und das erklärt jetzt auch, hat dann auch rückwirkend für mich die Story auch ein bisschen besser erklärt, besser hervorgebracht, dass quasi diese Wesen leben in dem Haus und sie haben mit den beiden Cousins einen Deal geschlossen. Und dieser Deal verspricht den beiden Jungs ewiges Leben. Sie müssen aber in regelmäßigen Abständen eine Opfergabe bringen in Form einer Freundin oder deren Freundin. Ne? Das heißt also für bei den Jungs, die müssen Frauen kennenlernen, ihr Vertrauen gewinnen, mit auf die Hütte bringen, diese dann mit dem Kuchen irgendwie betäuben, outknocken, sich dann verpissen, ja, gehen unter Vorbehalt von wegen, ich muss ins Krankenhaus, damit dann diese Wesen die Möglichkeit haben, diese Mädchen, diese Frauen dann zu verzehren, zu essen, sich an deren Seelen zu bedienen, wie auch immer. Und im Gegenzug kriegen die beiden Jungs halt die ewige Jugend, das ewige Leben. Ne?
Ja.
Das erklärt dann so ein bisschen, warum das alles so ist, wie es ist. Das erklärt dann auch für mich.
Diese Generationen, was du vorhin erwähnt hast, die verschiedenen Frauen.
Genau, die verschiedenen Frauen in den verschiedenen Generationen, was echt cool gemacht war. Du hast dann halt eine Frau im 18. Jahrhundert, ne? Die sah dann aus wie Anya Taylor-Joy in The Witch. Dann hast du die 60er, 70er, 80er, ne? Und so weiter. Ja. Das war ganz cool. Aber, Alter, da muss man erstmal drauf kommen, wa? Also da muss ich ja echt, der Film gibt ja wirklich wenig Raum und ich würde uns jetzt nicht für schlechte Filmgucker bezeichnen. Aber da musst du erstmal drauf kommen. Und indem du halt wirklich Recherche machst, dich mit der Story, dich mit Osgood Perkins auseinandersetzt, irgendwelche YouTuber, die den Film dann sezieren, ne? Oder siehst du das anders? Wie bist du im Film drauf gekommen, was da vielleicht passieren könnte oder was Zusammenhänge hat?
Also ich habe wirklich eine Menge verschiedener Dinge geahnt. Aber da muss ich auch sagen, das ist so ein bisschen nicht gut executed. Also nicht so gut ausgeführt, finde ich, nämlich von Osgood Perkins. Geile Ideen, geile Tropes, geile Symbolik, die in dem Film auftaucht, die irgendwelche Hinweise gibt, auf was es ist. Aber für meinen Geschmack werden so ein bisschen zu viele Boxen aufgemacht. Ja, du willst den Zuschauer so auf eine falsche Fährte bringen. Klar, das gehört irgendwo bei so einem Film dazu, finde ich. Aber wenn du zu viele Boxen aufmachst, sind dann manchmal, die sind manchmal, finde ich, nicht so ganz kompatibel miteinander. Das oder fühlen sich nicht so organisch an. Die fühlen sich so reingesetzt.
Wo du sagst, jetzt ein bisschen so Longlegs-Syndrom, wa?
Ja, Osgood Perkins-Syndrom, würde ich sagen.
Ja,
weil das ist jetzt bei all seinen Filmen, das meinte ich ja zu Beginn, so finde ich, dass er halt sehr gerne, hat eine Grundstory, die schon grundlegend gut ist. Du musst jetzt nicht noch aus all den verschiedenen Horror-Einflüssen und Sachen, die du gut findest, jetzt noch, die musst du jetzt nicht unbedingt zwingend auch noch reinquetschen. Das kann auch eine andere Story sein. Und das finde ich so manchmal ein bisschen too much. Also wir haben halt irgendwie so eine Hexenstory, ne? Wir hatten am Anfang, ging es mehr um dieses Ganze, um diesen Misstrauen. Das hätte man viel länger noch drauf aufbauen können, diese ungleiche Beziehung. Also da hätte man auch noch viel mehr, so eine bedrohliche Atmosphäre drauf aufbauen können.
Und das war ja, und ich habe ja den Vergleich zu Midsommar gezogen, ne? Und das war ja bei Midsommar so, für mich, diese Beziehung zwischen den beiden war ja viel der krassere, unangenehme Drama-Faktor, der Unbehagen in mir ausgelöst hat, als das eigentliche Thema, dass sie bei so einer verrückten Sekte irgendwo in Schweden oder Finnland sind.
Voll, voll. Dieses alleingelassen werden, obwohl man zusammen ist. Ne? Das finde ich eben auch. Und dann kommt halt die Hexenthematik, dann kommt so ein Fluch, so ein Familienfluch, Rituale, dann kommt Prophezeiungen und es gibt halt irgendwelche Schatten, die rumspringen und dann gibt es wieder auch physikalische Wesen und es wird auch nicht so ganz erklärt. Ich kann mir, nachdem du das jetzt so zusammengefasst hast oder auch in diesem 10-minütigen Video, was du jetzt gerade erwähnt hast, ich habe es mir halt auch angeguckt, da kann ich mir halt selber nur erklären, auch dass halt in diesem Torte, da muss irgendwie irgendwas Psychedelisches halt drin gewesen sein, sodass das, was du siehst oder spürst, noch mehr manifestierst und dann irgendwo reininterpretierst in irgendwelche Schatten, halt auch richtige Gesichter zu sehen oder dieser Hals, der sich so lang zieht von einigen dieser krabbelnden Wesen, die denn da in dieser Hütte sind.
Fand ich.
Und ja. Das mit dem, will nur sagen, das mit dem Psychedelischen wird auch einmal ganz kurz so angeschnitten, als sie nämlich mit Liz mit ihrer Freundin wieder telefoniert, als er da im Hospital war, da sagt sie nämlich auch so, ich fühle mich irgendwie vor, als ob ich auf Pilze oder so bin, ja. Und da hatte ich gedacht, es wird wirklich irgendwie so eine Vergiftung sein. Ja. Und er ist ja davon ausgegangen, dass sie voll ausgenockt ist.
Also und wirklich deswegen, voll. Und deswegen, als er dann von seinem vermeintlichen Krankenhaustrip zurückkommt, erschreckt er sich ja lautstark, als er sie wieder sieht, Liz. Sie steht auf der Treppe, er kommt rein, sieht sie, Und ich denke mir so, okay, Alter, das relax dich mal, Bro, das ist deine Freundin, sowas, weißt du? Und aber jetzt wird natürlich klar, weil er hat natürlich gedacht, dass sie nach dem Verzehr vom Kuchen schon längst knocked out wurde und von diesen Wesen aufgegessen wurde, ne, die da sind.
Voll.
Und das Spannende ist, deswegen bin ich froh, dass ich dieses YouTube-Video mir dazu angeguckt habe. Das war echt gut aufgemacht. Channel, ich weiß gerade nicht, wie der Bro heißt, aber hat er gut gemacht auf jeden Fall. Also so einen Film in 10 Minuten so kompakt zu verpacken, sehr gut mit allen möglichen Deutungen und Richtungen, wie der Film sich wenden und drehen kann. Auf jeden Fall meinte er in diesem Film, dieser Kuchen ist da, um die Frauen bewusstlos zu machen, aber auch um eine spirituelle Verbindung zu knüpfen zu diesen Wesen, dass die über diese spirituelle Verbindung sie devouren können, sie essen können, sie verzehren können, ihre Seele. Aber dadurch, dass sie so einen übertrieben ähnlichen Lookalike-Faktor hatte mit der Mutter quasi, weil das sind ja die Kinder von der Mutter, die sie vor 200 Jahren erschossen haben, ne? Und dadurch, dass sie so einen krassen Lookalike-Faktor hat, haben sie gedacht oder sie identifiziert als deren Mutter, ne? Und haben deswegen auch schon, bevor sie den Kuchen gegessen hat, versucht, mit ihr eine Verbindung aufzubauen, indem sie zum Beispiel dieses Herz an die Wand gezeichnet hat, ans Glas gezeichnet hat, als sie in der Badewanne lag. Und sie hat diesen Kuchen gegessen, dieses Stück, aber anstatt, dass das wäre ein Kuchen, der ist irgendwie ja von den Monstern mit ihm irgendwie hergestellt, damit diese Verbindung halt hergestellt wird, aber dass diese Beziehung durch dieses Stück Kuchen nur noch intensiver gestaltet wurde und sie deswegen die Cravings hatte, diesen ganzen Kuchen zu fressen, damit die Verbindung zwischen ihr und diesen Wesen nur noch stärker wird und sie quasi von vornherein als Mutter angesehen habe und nicht als Opfer. Bei der Minka zum Beispiel war es so, die konnte sehr wohl Englisch, aber sie wurde manipuliert und kontrolliert von seinem Cousin, weil sie den Kuchen gegessen hat. Ne, er konnte quasi mit ihr Puppet spielen, Puppet Master. Ne? Mhm. Und dann hat man gesehen, als sie dann nüchterner wurde, sie ist durch den Wald gelaufen, oh, kann ich hier nicht irgendwo in Uber? Sie kann Englisch. Na, aber dann war es schon zu spät, sie wurde dann gefressen von dem Monster und fertig. Ne? Und diesen Aspekt fand ich dann wiederum ganz spannend und interessant. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter drüber reden möchten, habe ich dann im Folge dieses Videos noch was rausgefunden, dass das eigentlich eine... Einer hat ein ganz interessantes Kommentar geschrieben bei dem YouTube-Video, dass das auch Feenmagie sein könnte. Und eine Feenmagie ist ja Magie des Waldes, so wie ich es jetzt gelesen habe. Und da spielen zum Beispiel verschiedene Faktoren mit rein, wie zum Beispiel so ein Fisch, ein Honigtopf, weil es natürlich, ne, dieser Kuchen, weil es alles so Dinge und Substanzen sind, die dann auch mit im Kuchen vermischt waren und im Honig, die halt von der Natur dir wiedergegeben werden. Und Feen können ja alle möglichen Formen und Farben annehmen, ne? Also es ist jetzt nicht nur so Disney-Fee, sondern halt alles Mögliche. Ja, war ganz spannend. Ja,
interessant.
Genau. War ganz spannend. Ich bin jetzt, hatte jetzt keine Zeit, leider down that rabbit hole zu gehen, aber natürlich kann man auch irgendwie jedes Thema, und das ist ja auch das Schöne an unserem Horrorgenre, interpretieren und so viel und so weit und so tief interpretieren, wie man möchte.
Ja, also ich denke auch, das ist jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen. Also das ist schon etwas, was definitiv von Osgood Perkins und das Team bedacht so auch gesetzt wurde, ne? Wenn es gefilmt wurde, ist es 100% auch da und es ist da aus einem bestimmten Grund, ne? Also davon gehe ich immer aus. Klar kann man da jetzt immer noch, wie du schon so gerade gesagt hast, down the rabbit hole noch mehr über die Symbolik noch mehr philosophieren und noch auf eine neue Ebene zu bringen. aber ich habe das Video ehrlich gesagt auch nicht ganz durchgeguckt, muss ich ehrlich gestehen. Also ich bin es wirklich nur, kennst du manchmal, du willst hier nur so ein paar Infos rausholen, dich nochmal inspirieren lassen so. Und deswegen, ich habe es nicht ganz zu Ende geguckt und auch nicht in die Kommentare. Aber eben auch, dass, ja, das, wie du es gerade sagst, jetzt kommt es für mich auch nochmal, macht es auch nochmal mehr Sinn, auch denn, wenn denn Darren, ne, sie wird ja dann nochmal von dem Cousin besucht, ne? Genau. Wahrscheinlich, weil er sich auch davon überzeugen will, dass der Job done ist von den
Weißt du, was er machen möchte?
Nachhelfen?
Er kommt ja rüber mit der Flasche Scotch, um mit Malcolm zu feiern. Dass sie es wieder geschafft haben. Und was aber passiert ist, sie hat sich dann ja im Bad versteckt und hat so gesagt, so, ist ja im Bad und sagt so, go away, go away. Und das haben nämlich ihre Kinder in Anführungsstrichen mitbekommen und haben ihn daraufhin getötet.
Ja, yeah, ganz genau. Das fand ich dann auch so gut. Da hat man dann das erste Mal gemerkt, okay, diese Wesen scheinen nicht ihr an die Pelle zu wollen, sondern die verteidigen sie eher. Ne? Das hat man an der Stelle nochmal, würde ich sagen, nochmal gemerkt. Das ist auch so eine Szene, die auch ein bisschen, wo effektreicher ist, ne? Wo du dann halt eben auch siehst, dass jemand einfach mal die einzige so, wa? Köpfungsszene oder so? Blutige Szene, was gibt's denn sonst noch?
Also der Film ist ab 16, berechtigterweise hätte von mir auch ab 12 sein können, weil so hart fand ich den jetzt vielleicht ein bisschen mit Thematik, Exekution von einer Frau,
den 16er bekommen. Das Ding. Und er wird ja dann auch später, ne, sein Kopf über in den Honigtopf. Fand ich auch krass. Also.
Ja, wie gesagt, also wir können das ja mal, wie gesagt, ganz kurz nochmal so den Abriss machen. Er wird dann getötet, ne? Also der Darren, der Cousin, wird getötet von diesen Wesen, ne? Quasi wollen die Mutter verteidigen. Er kommt dann nach Hause. Malcolm erschreckt sich, dass sie noch am Leben ist. Und dann revealt er das Ganze quasi, ne? Also, ey, weißt du, bla bla bla, erzählte so die Story und sie durch ihre Flashbacks da und Träume, die sie die ganze Zeit hat, so schließt sich der Kreis für sie, wird dann im Keller eingesperrt und sieht dann quasi auch im Keller diese Monster, wie sie sich ihr zeigen und halt ihr nichts Böses wollen und so und bla bla bla.
Ja.
Und sie geschafft hat, durch den Kuchen eine spirituelle Ebene zu schaffen, die halt viel stärker ist als quasi, also sie kriegt quasi ihre, guck mal, weil das Ding ist im Film, ich habe ja, wie gesagt, mir dieses Video angeguckt, habe ein paar Hintergrundinfos durchgelesen und dann gibt es ein paar Kommentare aus einem Interview mit Osgood Perkins, dem Regisseur, und Tatjana Maslany, also die Liz spielt, die Hauptdarstellerin.
Liz, genau. Mhm.
Und Os Perkins sagt, wenn man jetzt mal über seine Motivation spricht, über die Kernaussage, die er über diesen Film wiedergibt, sagt er, it's the worst part of being a male. It's a depiction of our worst selves as men. Sie sagt daraufhin, it's about the instincts you ignore or the ways you know something but have gaslit yourself. Heißt quasi, dass der Film
Nee, also ich wollte nur sagen, halt, ne, das kennt man ja auch manchmal. Ne? Man hat ein Bauchgefühl, ignoriert es aber. Und das meine ich vorhin auch mit dieser blinden Liebe oder dieser Zuneigung, dass du halt einfach zumachst und sagst, nee, kann nicht sein. Nein, der hat keine Familie und nein, der hat nicht Dreck am Stecken, weil du willst ja immer das Gute in dem sehen. Ne?
Ja, und dann habe ich gelesen, also wie gesagt, was heißt gelesen, dann jetzt mal auf Englisch, weil ich habe mir das alles auf Englisch aufgeschrieben und ich kann es jetzt gerade irgendwie schlecht auf Deutsch übersetzen, sorry dafür. Commentary on an emotionally abusive male partner and emotional dependent female partner. Ne? Also quasi diese Einwegliebe und heißt quasi, dass Malcolm halt ein ganz anderes Ziel verfolgt, alles außer Liebe, ne? Und die Zeichen ganz klar sind, aber Liz so auf der Suche nach Liebe und Anerkennung ist, ne? Für die Liebe eines Partners, mit dem sie, also im Film sah sie jetzt auch irgendwie schon so vielleicht 40, Mitte 40 aus, ne? Vielleicht will sie jetzt auch endlich mal einen festen Partner haben, mit dem sie in die Zukunft gehen kann, ne? Kann man niemanden verwerfen, sowas, ne? Aber dann halt alle Signale komplett ignoriert, weil sie halt so blind vor Liebe ist.
Ja.
Ne? man kennt's und er es halt volle Kanne ausnutzt auf emotionaler, abusive Ebene.
Ja, absolut, absolut. Also wie du schon sagst, er hat ja, für ihn ist es das Normalste der Welt, weil er sich ja dran gewöhnt hat, über Generationen, über Dekaden oder Jahrzehnte, Jahrhunderte, wie auch immer. Das ist ja für ihn eine ganz normale Prozedur, ne? Man baut auf, ja, genau. Man bindet, hat zwar eine gewisse Bindung auch und ist auch immer wieder hart, sich zu trennen, aber die haben ein höheres Ziel, nämlich ewig am Leben zu bleiben und auch immer diese Wesen, diese Entity da auch immer zu füttern.
Ja.
Auch aus Selbstschutz wahrscheinlich, ne, weil sie auch wissen oder jetzt nicht wissen, was sonst passieren würde.
Ja.
Und es ist ja auch so krass, wenn er dann halt, wie du meintest, vom Hospital kommt, wie krass er sich erschreckt, dass sie da halt noch, dass sie weil überhaupt sie noch da ist. Ja. Genau. Und wie er dann auch sagt, so, ey, du hättest eigentlich ausgenockt sein müssen. Du hast den ganzen Kuchen gegessen.
Ja, du musst tot sein immer, müssen jetzt, du musst ja, nicht du mehr da sein jetzt.
So sieht's aus, ne? Und ja. Diese Art und Weise, wie sehr er erschrocken ist und da verwundert ist, daran merkt sie dann auch schon irgendwie, irgendwas ist komisch, Alter. Also das ist jetzt, also jetzt dann schwingt auch so langsam um, dass sie die Signale auch richtig deutet, ne?
Spätestens als sie dann sagt, und wie geht's der Patientin? Er so, welcher Patientin?
Ja, ach, ja. Die, ja. Den Namen erwähnt auch noch.
Ah, die ist gestorben. Ah, okay, alles klar. Ne? Ja. Also Bullshitter, ja. Naja, und dann, um mal auf diesen Titel Keeper zurückzuführen. Man sagt ja, man kennt ja Keeper als She's a Keeper oder She's he's a Keeper. Ne? Oder, genau. oder he's a Keeper. Ne? Also musst du quasi Keeper, Torwart.
Den musst du halten.
Ne? Goalie, ja. Genau, den musst du dir sicher halten, den musst du dir warm halten, weil das ist ein guter Mann oder das ist eine gute Frau, mit der kann man Pferde stehlen, ne? So nach dem Motto. Mhm. Und um auf den Titel zurückzukommen, Malcolm ist kein Keeper in dem Sinne, sondern er ist ein Keeper in dem Sinne, dass er alles aufrechterhalten möchte, wie es die letzten 200 Jahre passiert ist. Er ist ein Keeper darin, seine Jugend und sein ewiges Leben zu bewahren. Und er ist ein Keeper darin, Frauen emotional zu manipulieren, ne? Und gefangen zu halten in dieser Manipulation, um eben seine Eigenschaften am Leben zu erhalten. Ne?
Ja, ja.
Und dadurch, dass Liz halt diese spirituelle Verbindung hat, weil sie halt so ähnlich aussieht oder sehr, sehr ähnlich aussieht wie die Frau, also wie die Hexe quasi, eine einst sehr mächtige Frau, ne, zu sein gewesen scheint, ne, bekommt sie auch diese schwarzen Augen, weil sie eine spirituelle Reinkarnation durchlebt, ne, durch diese ganzen Sachen und dadurch halt ihren Selbstrespekt und ihre Unabhängigkeit als Frau wiedergewinnt.
Ja, ja. Und so kann man das deuten dann auch.
Und so, und das schließt du den Film am Ende ab. Und man merkt das dann auch so aufzuschlüsseln.
Ja, Mann, sorry.
Alles gut.
Das, ich bin durch. Nee, genau, also das, man merkt dann auch so in dem Punkt, wo dann Malcolm langsam schon so ein bisschen Schiss bekommt, weil er dann auch sagt so, you just look like her, ja, also.
Ja, genau.
Er weiß so, fuck, die sieht so ähnlich aus und er merkt, das könnte eine richtige Prophezeiung sein, die jetzt hier aufgeht und vielleicht läuft es nicht mehr immer so weiter, wie wir uns das gedacht haben, na.
Und das tut es nicht, weil man sieht ihn dann in der letzten Szene, sieht man ihn deutlich gealtert. Also geführt jetzt so, weiß ich was, 90 oder 100 Jahre alt, kein Plan. Und wird dann halt auch wieder ganz der britischen Mythologie, ja, wie es dort steht, hier Feenmythologie, kopfüber in ein Honigglas getunkt. Und in diesem Honigglas finden halt diese Transformationen statt, was diese Wesen zu diesen Wesen macht. Also der Übergang quasi in die Mythologie, in die Magie, von einer menschlichen physischen Figur zu einer spirituellen Magie des Waldes, Feenmagie, bla bla bla. Keine Ahnung. Ja. Irgendwie so. Ja. Irgendwie sowas.
Ey, weißt du, was krasses? Weißt du, was krasses, Alter? Weißt du, so, wir reden jetzt gerade über den Film, wo wir doch gestern ganz kurz uns Sprachnachrichten gegeben haben. Ja. Ah, ich weiß nicht, finde ihn nicht so gut oder so, ne? Und jetzt werden wir so über die Mythologie, über was eigentlich damit alles gemeint ist und nochmal diese einzelnen Szenen auseinandernehmen. Muss ich sagen, er ist schon okay. Aber er ist nicht so, Ja, er ist in der Ausführung nicht so perfekt.
Ich meine,
perfekt.
Das ist halt...
Weißt du, was ich meine? So,
ja, da und dazu muss ich sagen, es ist alles hypothetisch. Ne, also...
Ja, klar, ja, natürlich.
Es steht irgendwie, ne, aber das ist ja das Coole irgendwie daran, dass das halt dieses Genre halt auch ausmacht, ne? Und ob es jetzt zum besseren Film für mich macht, ja oder nein, das kann ich gleich sagen, aber sag du doch mal, wie viel Honigtöpfe von 10 würdest du denn diesem Film geben, nachdem wir jetzt drüber geredet haben und als du den gesehen hattest?
Also ich würde sagen, ich würde so 6,8 Schrumpelköpfe in den Honigtöpf tunken, ja?
Davor oder bevor wir jetzt die Folge aufgenommen haben? Oder,
er hat nochmal so 0,2 oder so an Dings noch gewonnen, so an Appreciation, so. Also.
Okay, check, ja. Bei mir, ja, also als ich den Film gesehen hatte, hatte der Film bei mir vielleicht so 5 Honigtöpfe von 10. Einfach nur aus Appreciation, dass wieder das versucht wurde, was Kreatives, was, sag ich mal, auf die Beine zu stellen, was es jetzt nicht irgendwie auf dem Blueprint auf Papier gibt, sowas, ne? Und weil ich Osgood Perkins irgendwie mag und nachdem ich jetzt die Folge aufgenommen habe und mich darüber belesen habe und so, hat es den Film für mich nicht ultimativ besser gemacht, na, schon ein bisschen. Jetzt würde ich ihm so eine 6,3 geben oder so von 10.
Also irgendwie sowas. Ja. Finaler Call 6,5. Bis jetzt beim Finaler jetzt. Im Finale 6,5 eingeloggt.
Von mir kriegt er 6. Von mir kriegt er 6. Von mir kriegt er 6.
Ja. Ne, es ist fair, denn da steckt noch mehr drin, aber das ist leider das, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, bei Osgood Perkins immer so ein bisschen nervig finde. Es ist immer so, dass ich sage, da ist so viel Potenzial und dann verkackt man es irgendwie so für meinen Geschmack. Man versucht zu viel zu machen und das zieht sich irgendwie so durch seine Filme gerade so ein bisschen durch.
Hundertprozentig, ja. bin ich zu 100% bei dir. Abschließend würde ich sagen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich abschließend sagen wollte. Ich habe es jetzt verplant.
Ja.
Aber wollen wir zumachen, die Folge?
Ja,
stimmt, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Für mich hat halt, also ich habe gerade überlegt, weil eigentlich hat der Film ja jegliche Zutaten, die ihn für mich zum guten Film machen würden. Ne? Aber sind halt, wie du gesagt hast, halt schlecht durchgeführt. Was ist für mich, glaube ich, sehr dann Also was es für mich schlecht gemacht hat, waren dann tatsächlich diese langgezogenen CGI-Hälse und sowas. Hätte es einfach nicht gebraucht. Für mich wäre es geiler gewesen, wenn man das irgendwie, diese Entitäten irgendwie im Versteckten gelassen hätte. Genau, jetzt habe ich's. Der versucht einem immer alles so auf dem Silbertablett am Ende zu servieren. Anstatt dass man seine eigene Fantasie irgendwie spielen lassen kann. Genauso wie bei Longlegs.
Ja, und sich auch irgendwann mal entscheiden
für das
eine oder andere.
Exakt,
das fehlt mir manchmal so.
Ja, ja. Exakt. Aber nee, trotzdem in Anbetracht dessen ein ganz cooler Film, über den man auch dann mal reden kann und diskutieren kann, weil macht ja auch Spaß und British Mythology und alles, was damit zu tun hat, ist natürlich auch irgendwo ganz, ganz nice und spannend und exciting.
Finale Frage für dich ist oder für uns, ist es ein Keeper?
Nee, würde ich nicht.
Kommt der
sagen.
In die Sammlung?
Nee, kommt da nicht.
Naja,
bei dir?
Nicht so wahr. Nee, ich würde auch sagen, eher nicht. Ne? Aber ich muss sagen, ich würde die mir vielleicht sogar nochmal antun nach unserer Episode, weil ich jetzt nochmal so ein bisschen anders drauf gucke.
Ja.
Atmosphärisch gibt der Film einiges her. Also wer diese Art von Film und die Atmosphäre mag und Filme, die sich langsam aufbauen und dann am Ende enttäuschen, nein, Spaß, also dann guckt ihn euch an. Also das ist auf jeden Fall wert.
Du, auf jeden Fall geht auch keine 90, noch ein bisschen über 90, 100 Minuten oder sowas mit Abspann, ne, geht der Film.
Ja, das ist immer human, das finde ich auch gut.
Genau. Ja, und das war jetzt unsere Folge 34, Leute. Und ihr wisst, was das heißt. Wir nähern uns wieder der Folge 35, beziehungsweise ist Folge 35 unsere nächste Folge. Haha, 34, 35, ne? Ganz schlau, Marian.
Yes,
was ich sagen wollte, es ist wieder Original versus Remake.
Remake.
Mit unserem eigenen Punktesystem, welches dann darüber entscheidet, welches Remake das bessere ist. Und zu Folge 35, wir hatten nur mal kurz drüber gesprochen, Serkan, aber Funny Games. Ja oder nein? Machen wir, oder?
Funny Games? Ja, gerne. Ja.
Ne? Cool.
Für mich dann auch eine Premiere von dem Remake, weil das habe ich nie gesehen.
Du, ich bin super gespannt. Also ich bin extrem gespannt auf die Folge. Es wird mir schwerfallen, beide Filme nochmal zu gucken jetzt, weil das ist für mich harter Tobak, ne? An sich, also so schwer verdaulicher Tobak, so diese Kategorie, ne? Aber dazu mehr, also freut euch drauf, Folge 35 in 2 Wochen, Funny Games Original versus Remake, Michael Haneke versus Michael Haneke.
Haneke.
Haneke. Aus? Von Neuwiener, Österreicher, genau.
Bro. Fine. Klasse.
Ich würde mich jetzt verabschieden. Die letzten Worte überlasse ich dir. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ey, hört gerne Leute, liked mal, kommentiert, gebt uns mal gerne 5 Sterne bei Spotify und kommentiert die Folgen, wird uns mega helfen. It's for free in the end, ne? Und wir freuen uns über jeden Like und 5-Sterne-Bewertung und Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und jetzt gerne, mein Freund.
Rini hauen. Tschö.
Das war's, Alter? Das waren jetzt deine letzten famous final words, Alter?
Was soll ich denn noch ewig aus? Du hast doch schon alles ausgebreitet. Was soll ich das gleiche nochmal wiederholen?
Stimmt. Ich bin halt so ein Typ, ne? Muss immer das letzte Wort haben. Aber deswegen.
Schön, dass du es jetzt wieder machst.
Okay, ruhig. Ciao. Tschüss.
Okay, haut rein. Ciao.